SWR 2 Leben.
Ich denke, dieses Tagebuchschreiben, das ist auch immer ein Erkenntnisprozess. Und selbst wenn ich das Negative an mir herausarbeite, meine Schwächen, meine Fehler, hilft mir das ja auch.
Ich empfinde das Tagebuchschreiben als eine Art, mit mir selber ins Gespräch zu kommen und auch mit mir selber nicht nur Dinge zu klären, sondern überhaupt erstmal ehrlich zu sein.
Wenn ich etwas niederschreibe, wird es mir klarer. Ich könnte fast sagen, ich erkläre mir das. Es gliedert sich und wenn ich es dann nochmal durchlese, dann denke ich, aha, das hatte ich also umgetrieben.
Gibt man bei Google das Stichwort Tagebuch ein, bekommt man 30.800.000 Einträge angeboten. Sage also niemand, Tagebuchschreiben sei out. Menschen in jedem Alter empfinden offenbar ein Bedürfnis, niederzuschreiben, was sie bewegt, was sie erleben, was sie freut und was sie quält. Auch die Presse interessiert sich seit ein paar Jahren wieder verstärkt für das Thema. Schreiben entlastet die Seele, betitelt die Welt einen Artikel dazu. Schreib dich frei, rät die Zeit. Internetportale bieten die besten Tagebuch-Apps an und stoßen damit auf Resonanz.
Zurzeit ist das Tagebuch bei uns in der Familie ein ganz großes Thema, denn unsere Omi hat uns ihres zugänglich gemacht. Ist sehr spannend. Unsere Tochter ist begeistert und hat jetzt auch mit einem Tagebuch begonnen. Mal schauen, ob die Online-Version was für mich ist.
Es gibt sogar eine Tagebuch-Software, die Tagebucheinträge chronologisch verwaltet und Suchoptionen ermöglicht. Und es gibt Netz-Communities, deren Mitglieder ihre eigenen Tagebücher auf der entsprechenden Plattform sozusagen vor alle Augen schreiben und die der anderen lesen und kommentieren. Aber sind das wirklich Tagebücher? Oder eher Selbstdarstellungen?
Ja, die Echtheit ist ja dann vielleicht auch nicht mehr so gegeben, wenn man weiß, das ist eigentlich nicht nur für meine Augen bestimmt. Ist vielleicht dann auch so eher so ein Mittel zur Kommunikation, dass man möchte, dass Leute darauf antworten und so.
Lara Schüttenberg ist 25 Jahre alt, studiert Latein und Philosophie und schreibt Tagebuch. Was heißt, sie liest zwar ab und zu ganz gerne, was auf Tumblr und Co. geschrieben wird, ihr eigenes Tagebuch aber besteht aus Papier. Und ihre Einträge schreibt sie mit dem Füller.
Also so richtig ein Tagebuch angefangen habe ich mit 14, einfach um Momente festzuhalten und um mich zu erinnern. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt noch Tagebuch schreibe, einfach weil ja, unsere Vergangenheit sind einfach die Momente, an die wir uns erinnern. Und wenn ich mich daran nicht erinnere, dann ist dann quasi auch die ganze Vergangenheit weg.
Es geht ihr aber nicht nur darum. Wie die meisten Menschen, die ein Tagebuch führen, nutzt auch Lara Schüttenberg das Schreiben, um mit Gefühlen und Erlebnissen besser umgehen zu können.
Wenn jetzt auch etwas passiert, mit dem ich selber so fertig werden möchte, wo ich jetzt denke, okay, ich muss jetzt nicht wieder anderen Leuten die Ohren voll jammern oder so, dann muss das Tagebuch herhalten.
Aber, fügt sie nach einigem Nachdenken hinzu, sie überlegt sich selten schon vorher, was sie in ihr Tagebuch schreiben will.
Das kommt meistens einfach beim Schreiben, dass ich dann auch mal reflektiere und sich dann auch vielleicht eine Entwicklung ergibt und ich auch zu einem Ergebnis komme. Dann passiert etwas und ich beschreibe das, beschreibe meine Gefühle. Was auch sehr wichtig ist, weil ich auch manchmal etwas Probleme habe, meine Gefühle auszudrücken und das aufzuschreiben hilft auch ganz gut.
Lara Schüttenberg könnte sich dafür auch einen Blog im Internet einrichten. Einen von denen, die öffentlich nicht zugänglich sind. Sie zieht aber die Papiervariante vor und damit steht sie nicht allein. Die meisten Tagebücher im klassischen Sinne des Wortes werden nicht im Internet geführt. Wenn man Menschen, junge wie alte, fragt, wie sie ihr Tagebuch schreiben, antworten fast alle mit dem Stift. In eine Kladde oder ein Buch. Das mag nicht zeitgemäß erscheinen. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Doch gerade das macht vielleicht auch den Zauber aus. An einem Tisch oder im Bett sitzen und etwas aufschreiben. Ganz altmodisch. Auch der Blogger David Cortasso bekennt sich in einem Beitrag zum Thema genau dazu.
Täglich knallen wir auf Facebook, Twitter, Instagram oder einen Blog hunderte von Wörtern. So schreiben wir digitale Tagebücher. Als Blogger brauche ich manchmal eine Auszeit von dem in die Tastatur getippten Gedöns. dann schreibe ich mein physisches Tagebuch. Nur für mich allein. Im rasanten Informationstornado, der uns mittlerweile heimsucht, wird die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich rar. Beim Tagebuchschreiben gehört man aber nur sich selbst. Beim Schreiben wird der Kopf frei. Das Leben erhält einen roten Faden und nach ein paar Jahren begegnet man staunend dem einstigen Ich.
Das Argument, in dieser rasanten heutigen Welt habe doch gar niemand mehr Zeit für so einen altmodischen Luxus, wischt Cottasso kühl vom Tisch.
Die Keine-Zeit-Ausrede lasse ich nicht gelten, denn wie viel Zeit verbringe ich täglich in sozialen Netzwerken? Wenn es um das Reflektieren meines eigenen Lebens geht, sollte ich doch eine Viertelstunde aufwenden können, um eine Seite pro Tag zu schreiben.
Per Handschreiben braucht nicht nur Zeit und Ruhe, es macht auch ruhig. Oder zumindest ruhiger, als man es gemeinhin ist. Und das wiederum kann die Selbstreflexion fördern. Man klingt sich für eine Weile aus dem Alltag aus und tut etwas, das jenseits dessen ist, was ihn gemeinhin ausmacht. Hetze, Ansprüche, Funktionieren, sich profilieren. Das Surfen, Posten, Reagieren im Internet stellt genau diese Ruhe nicht her. Ganz im Gegenteil. Auch deshalb zieht Lara Schüttenberg für sich selbst Stift und Heft vor. Am wichtigsten für sie ist allerdings der Aspekt, dass das, was sie in ihre Kladde schreibt, niemand außer ihr selbst sehen kann.
Nee, ich habe ja schon Probleme, meine Gefühle so für mich darzustellen. Ich glaube, ich hätte dann noch mehr Probleme, das dann so offen kundzugeben.
Andere tun es. Und diejenigen, die diese Einträge dann lesen, kommentieren sie auch gerne.
Also da reagieren Leute auch doch schon sehr stark drauf. Und auch eigentlich sehr positiv. Och, bessere Zeiten kommen noch, du magst da vielleicht gerade nicht dran glauben. Oder dass sie dann irgendwie Bilder von süßen Tieren schicken zur Aufheiterung. Oder einfach liebe Worte.
Es gibt aber auch andere Reaktionen.
Man macht sich auf jeden Fall angreifbar, wenn man solche persönlichen Sachen öffentlich schreibt. Da habe ich auch schon von gehört, dass dann Leute irgendwas bekommen haben, was dann Mobbing ist eigentlich.
Mit einem Tagebuch, wie Menschen es seit Hunderten von Jahren führen und wie es auch die Studentin Lara Schüttenberg führt, hat das nichts mehr zu tun. Denn da kann und soll niemand etwas über den Inhalt erfahren oder ihn gar kommentieren. Was wohl auch die Bedingung dafür ist, sich ehrlich mit Erlebtem, Erlittenem, Gefürchtetem, Erhofftem auseinanderzusetzen. Sich über sich selbst klar zu werden, über eine andere Person, eine Situation, ein Vorhaben, Vergangenes.
Also das Schreiben des Tagebuchs hat sich für mich als eine Möglichkeit herausgestellt, Dinge festzuhalten, Dampf abzulassen, aber auch mich zu vergewissern, warum ist das so eskaliert? Was ist passiert?
Kirsten Lehmann bewahrt ihr Tagebuch in ihrem Nachtkästchen auf. Manchmal, sagt die Übersetzerin und Lektorin, holt sie es fast täglich heraus, manchmal auch nur alle paar Wochen. Angefangen mit dem Tagebuchschreiben hat sie als Teenager. Da lebte sie auf dem Land und sehnte sich nach dem aufregenden Leben in der Großstadt.
Das waren so kleine Hefte. Da stehen ganz viele Wünsche drin. Was ich gerne machen möchte, wie mein Leben aussehen sollte. Manchmal mit so einem verzweifelten Ton. Wie komme ich dahin, wo ich hin will, wo ich mich hinträume.
Kirsten Lehmanns Arbeit erfordert, dass sie viel Zeit am Schreibtisch verbringen muss. Sie könnte also froh sein, wenigstens in ihrer knapp bemessenen Freizeit endlich einmal nichts schreiben zu müssen. Doch das Führen eines Tagebuchs ist etwas anderes als das Verfassen eines professionellen Textes.
Ich weiß mittlerweile auch, dass es mir hilft, Gedanken und Wahrnehmungen zu klären, weil ich sie sortieren kann durch das Aufschreiben. Und ganz spannend wird es für mich tatsächlich, wenn ich in Tagebücher vor 3 Jahren gucke und sehe, dass bestimmte Gefühle, Konflikte oder Reibungspunkte in meinem Leben mit verschiedenen Personen wiederkehren.
So dient das Tagebuch Kirsten Lehmann auch als eine Art Selbsttherapie.
Ich sehe mich selber eher als einen konfliktscheuen Menschen, als jemanden, die ein großes Harmoniebedürfnis hat. Gleichzeitig weiß ich, dass ich auch immer wieder Konflikte habe und auch austrage, aber ich habe Angst vor emotionalen Ausbrüchen Und da ist es manchmal richtig schwer zu sehen, wo kommt das her? Was habe ich da vielleicht abgespalten oder unterdrückt oder so? Manchmal hilft es, wenn so eine Situation ist und ich setze mich hin und schreibe das auf.
Jeden Tag zu schreiben bedeutet, dass man einen bestimmten Rhythmus hat. Der Tag beginnt mit dem Tagebuch. Wenn ich ins Atelier komme, frage ich mich nicht, was mache ich denn jetzt? Ich komme hier rein, setze mich an den Zeichentisch und dann schreibe ich. Das strukturiert mich.
Der Künstler Frank Reinecke führte erst ein reines Arbeitstagebuch, das sich aber allmählich sozusagen privatisierte. In seinem Frankfurter Atelier steht ein Regal, in dem sich keine Malutensilien befinden, sondern Klatten. Viele, viele Klatten, in denen er sowohl schriftlich als auch in Bildern festhält, was er Tag für Tag erlebt, tut, denkt, fühlt. Begonnen hatte er damit vor gut 40 Jahren. Da lebte er noch in der DDR und arbeitete an einem Holzschnittzyklus zu Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde.
Um das zu erarbeiten, habe ich beschlossen zu schreiben. Das heißt, dass ich mir überlegt habe, warum ich bestimmte Arbeitsschritte gehe, wie ich das strukturiere, an welchen Textstellen ich meine Holzschnitte festmache und so weiter. Ja. Und das ging aber dann über in ein Tagebuch, in das viele andere Dinge auch eingeflossen sind. Und daraus hat sich das normale Tagebuch dann entwickelt.
Wobei die Bezeichnung normal nicht ganz zutrifft. Kunst und Leben sind für Frank Reinecke beim Schreiben nicht zu trennen. Und so bestehen seine Tagebücher immer aus Text und Bild, Tinte und Farbe, die einander in ihrer Aussage ergänzen.
Manchmal ist das ein direkter Schnitt, dann geht es um Arbeit, Schnitt, dann geht es um Privates. Manchmal geht eins in das andere über, wenn diese privaten Katastrophen oder andere Dinge mit der Farbigkeit, mit der man gerade lebt, zu tun haben. Und ich gucke mir das an und denke, hat das jetzt was mit meiner Seele zu tun? Was ist das jetzt? Warum tritt dieses Orange dann neben dem Grün auf? Wo kommt es her bei mir?
Im Gegensatz zu vielen unbekannten Tagebuchschreiberinnen und Schreibern kann sich der Künstler Frank Reinecke vorstellen, dass seine Tagebücher irgendwann nach seinem Tod an die Öffentlichkeit gelangen und von fremden Menschen gelesen werden.
Es wäre mir ganz recht, dass nach einer Zeit, die sozusagen dann freigegeben sind und dann kann man damit arbeiten oder man kann gucken, was da Interessantes über die Zeit vielleicht steht oder über das Werk. Also so ganz ohne Adressaten schreibe ich nicht.
Auf die Frage, ob das nicht zu einer gewissen Selbstzensur führt, antwortet er nach einem kurzen Zögern.
Ich glaube ja. Ja, ich denke, dass es so ist.
Wir wohnten in einem dreistöckigen Mietshaus und es gab einen Block, der stand quer zu unserem Riegel. Und da auf einem Balkon stand immer mal wieder ein junger Mann, der war deutlich älter als ich. Ich werde so 12, 13 gewesen sein, höchstens 14 und der wird so na Anfang 20 gewesen sein. Für mich war das Rock Hudson.
Nur das Tagebuch durfte erfahren, welche Gefühle und Sehnsüchte der Rock Hudson von nebenan bei der jungen Ingrid Brockmann damals vor Jahrzehnten auslöste. Heute kann die pensionierte Studienrätin darüber schmunzeln. Und erinnert sie sich, so viel schrieb sie gar nicht über ihn. Denn anderes war ihr wichtiger.
Also, ich bin ja nicht schön. Ich bin ja zu klein. Ich bin nicht so beliebt. Die reden nicht mit mir, die haben über mich gelacht. Was ist an mir verkehrt? Wie sollte ich sein? Warum bin ich so, wie ich bin? Und in dem frühen Alter, wo ich relativ viel Tagebuch geschrieben habe, da war das nicht nur Selbstkritik, da war das dann auch immer so ein bisschen Selbstmitleid.
Und es tat der Jugendlichen Ingrid Brockmann offenbar gut. Denn sie schrieb kontinuierlich weiter. Vor allem dann, wenn etwas Schwieriges bewältigt werden musste. Als sie zum Beispiel als Austauschschülerin in den USA war und zu Hause in Deutschland ihr Vater starb. Als sich herausstellte, dass ihr Mann Alkoholiker war. Und in allen anderen Lebenskrisen.
Und da war es eigentlich auch immer wieder diese Mischform. Der Versuch zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Wie gehe ich damit um? Ist das halbwegs vertretbar, wie ich mich verhalte? Was mache ich verkehrt? Was widerfährt mir hier? Wie reagiere ich auf das, was mir widerfährt? Habe ich Hilfe, habe ich keine? Dieses Schreiben war ein Prozess, meine Gedanken zu ordnen, aber noch mehr meine Gefühle irgendwie zu fassen zu kriegen. Und zwar so, dass ich dann daraus ableiten konnte, ist es jetzt richtig, dass ich irgendjemandem so behandle, so reagiere, dass ich Schlussstrich ziehe oder dass ich meine Kraft investiere, um weiterzumachen oder so irgendwie etwas.
Später las sie das Geschriebene erneut und stellte fest,
ja, du weißt es doch eigentlich schon die ganze Zeit. Warum hast du denn immer noch nicht reagiert? Weil das ja so auch so eine Suchbewegung war, die eigenen Gefühle und die Gedanken zu fassen zu kriegen und irgendwie so zu ordnen, dass man weiß, wie es weitergehen kann. Und das Erschreckende dann gerade in solchen Phasen, in diesen Lebenskrisen, war, wie klar und genau ich das alles benennen konnte. Aber in der Phase war eben diese aufgewühlte Gefühlswelt noch so mächtig, dass mir die klaren Gedanken, die ich da formuliert habe, nicht geholfen haben. Aber im Nachhinein dann.
Was Ingrid Brockmann einst von sich aus praktizierte, empfehlen heute Psychologinnen und Psychologen Menschen, die bei ihnen Hilfe suchen. Und zwar Menschen jeden Alters. Weil Tagebuchschreiben sie in der Aufarbeitung eines Problems oder auch einfach in der Bewältigung des Alltags unterstützen kann. Die Psychotherapeutin Elisabeth Mardorf zum Beispiel hat über das Tagebuchschreiben nicht nur ein Buch verfasst. Sie setzt es auch in ihren Therapien ein. Denn, so sagt sie, Zitat, kein Therapeut kann einem Menschen die Selbsterkenntnis ersetzen, die man durch ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst gewinnt. Zitat Ende. Tagebuchschreiben kann durchaus eine therapeutische Wirkung haben. Das fand der US-Psychologe James W. Pennebaker in den 80er Jahren heraus und regte damit einen bewussten Einsatz des Tagebuchschreibens als psychologische Methode an, die er expressives Schreiben nannte. In einer Versuchsreihe an der University of Texas bat er Studierende, 15 Minuten lang ihre tiefsten und schmerzhaftesten Gefühle niederzuschreiben. Viele der Versuchsteilnehmer und Teilnehmerinnen verließen den Raum danach tränenüberströmt. Doch am nächsten Tag waren sie wieder da, um weiterzuschreiben. Und am Ende des Versuchs waren sie deutlich resistenter als zu Beginn. Die Ergebnisse von Pennebakers Experiment wurden durch zahlreiche weitere Studien bestätigt. Expressives Schreiben gehört inzwischen zu den anerkannten Techniken der Selbsthilfe. Im Vorwort ihres Buches »Opening Up by Writing It Down – Sich durch Schreiben öffnen« erklären James W. Pennebaker und sein Kollege Joshua M. Smythe kurz, wie man das expressive Schreiben angeht.
Finde einen ruhigen Ort. Nimm dir 20 bis 30 Minuten Zeit, um dich auf ein Ereignis in deinem Leben zu fokussieren, das dich belastet und aufwühlt. Entscheidend ist, dass du wirklich deine ehrlichen Gefühle und Gedanken erforschst. Schreib kontinuierlich, ohne Unterbrechung, und kümmere dich nicht um Rechtschreibung, Grammatik oder Stil.
Expressives Schreiben ist nicht dasselbe wie ein Tagebuch zu führen. Letzteres kann für jede und jeden hilfreich sein und es unterliegt keiner Anweisung. Man kann das Tagebuch jederzeit zur Hand nehmen und im eigenen Rhythmus über alles schreiben, was einem einfällt. In beiden Fällen aber resultiert die Heilung oder das Sich-Besser-Fühlen aus dem Akt des Niederschreibens. Von Erlebtem, Gefühltem, Gefürchtetem, Erhofftem. Wobei es im Tagebuch auch um scheinbar ganz banale Dinge gehen darf.
Ja, und dann hat die zu mir gesagt, hast du einen neuen Rock? Und ich habe aber genau gespürt, dass sie den doof fand. Oder aber ich habe einer Freundin erzählt, dass irgendjemand mich beachtet hat und ob das wohl jetzt was zu bedeuten hätte. Und die hat dann über mich gelacht. Also es sind oft dann sehr peinliche Sachen, also im Nachhinein peinliche.
Ingrid Brockmann wird heute noch verlegen, wenn sie an derlei Passagen in den Tagebüchern denkt, die sie als Teenager führte. Damals aber war das Aufschreiben vielleicht heilsam oder hat den Schmerz zumindest gelindert. Indem man etwas aufschreibt, auch das fand James Pennebaker heraus, löst man es zumindest bis zu einem bestimmten Grad aus sich heraus und hat dadurch wieder Luft und Raum, um auch anderes wahrzunehmen. Das Niederschreiben von Gefühlen und Erfahrungen kann auch helfen, wenn man sich verwirrt fühlt oder unter mehreren Optionen wählen muss. Es ist die Veräußerung, die hilft. Die Gedanken verwirren sich gerne, überlagern einander, vermischen sich mit Gefühlen. Doch beim Schreiben muss man das, womit man sich herumschlägt oder in dem man sich verheddert, formulieren. Und allein das kann schon Klarheit schaffen. Oder wenigstens den Weg dahin ebnen. Allerdings gibt Kirsten Lehmann zu bedenken.
Die Frage, ob ich im Tagebuch immer ehrlich bin, ist eine andere. Das Tagebuch ist auch geduldig, in dem Sinne, dass ich da all mein gewünschtes Selbstbild auch ausbreiten kann. Und ich kann das Tagebuch mit Seiten füllen, wie ich mich gern sehen möchte. Ich will doch nur das Beste. Das finde ich auch da drin. Aber darüber hinauszukommen, ist für mich der interessante Umgang mit dem Tagebuch. Also ich sehe das Tagebuch ganz klar als ein Medium des sich selbst Kennenlernens und der Selbstbeobachtung. Das ist für mich in den letzten Jahren wichtig und wertvoll geworden. Distanz zu den eigenen, auch emotionalen Verstrickungen zu finden. In dem Sinne kann man das auch Selbsttherapie nennen. Ich würde es als ein Instrument zum Wachsen sehen.
Also ich habe sehr jung geheiratet. Den Mann, von dem ich das erste Mal schwanger war, war überhaupt auch mein erster Mann. Der war ehrgeizig, über-ehrgeizig und ist in eine Alkoholabhängigkeit reingerutscht. Und ich war furchtbar unglücklich. Und das ist ja schambesetzt, darüber redet man nicht mit jemandem gerne. Ich wollte ihm aber auch nicht schaden. Und das war eine Zeit, wo ich dann dieses Schreiben, Gedanken, Hinschreiben, Ordnen einfach auch als seelische Stütze für mich selber gebraucht habe. Das Schreiben hat mir unter Garantie geholfen, mich da allmählich rauszuarbeiten. Und zwar dann eben auch ohne Schuldgefühle daraus zu arbeiten.
Tagebuch, sagt Ingrid Brockmann, schrieb sie vor allem in den schwierigen Phasen ihres Lebens. Jetzt, im Alter, hat sie damit aufgehört. Es geht ihr gut. Sie sieht keine Notwendigkeit mehr dafür.
Ich denke, es hängt auch damit zusammen, ja, dass so Wirrnisse oder Belastungen einen emotional nicht mehr so aufrühren, wie das passiert, also als Teenager sowieso, aber dann auch in der Phase, in der man sein Leben noch sehr gestaltet und aufbaut.
Trotzdem hat sie die Tagebücher erst einmal behalten.
Weil ich immer noch die Überlegung hatte, dass meine Tochter das vielleicht mal lesen sollte oder wollte. Und dann war aber irgendwann die Vorstellung, nein, sie soll das nicht lesen und ich will es ihr auch vorher nicht zu lesen geben. Und dann habe ich es weggeschmissen.
Die Frage, ob ihr das nachträglich leid tut, verneint Ingrid Brockmann. Fügt aber hinzu, sie überlegt gerade, für ihre Tochter eine Art Rückschau auf ihr Leben zu schreiben. Die Idee dazu kam ihr, als sie ihre Patientenverfügung verfasste.
Da war eben der Rat, dass man ein Blatt anfügen sollte, in dem man seine persönlichen Wertvorstellungen nochmal versucht zu skizzieren und möglichst mit Beispielen. Und da habe ich gedacht, also auch wegen der Beispiele, die ich da reingeschrieben habe, vielleicht sollte ich für meine Tochter doch nochmal aufschreiben, warum ich insgesamt dann unter meinem Leben ein dickes Plus mache, wenn ich Bilanz ziehe.
Der französische Philosoph Roland Barthes schrieb nach dem Tod seiner Mutter, mit der er bis dahin zusammengelebt hatte, ein Tagebuch der Trauer. Und bringt darin zum Ausdruck, was viele erleben, wenn sie Schweres zu bewältigen haben und darüber schreiben.
Mein Kummer ist unausdrückbar, aber gleichwohl sagbar. Schon die Tatsache, dass mir die Sprache das Wort unerträglich zur Verfügung stellt, bewirkt unmittelbar ein gewisses Ertragen.